Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmer und HSV-Präsident Marcel Jansen und wir machen einen Deep Dive zum Thema Resilienz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Hey Marcel, herzlich willkommen zurück zum Disrupting Minds Podcast.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, super. Du warst ja schon mal zu Gast, das ist schon eine Weile her und wir haben deine spannende Geschichte gehört und jetzt freue ich mich total, dass wir heute mal einen Deep Dive machen zum Thema Resilienz.
Ja, freue mich auch schon. Ist das schon wieder auch einige Zeit her?
Ja, das stimmt. Erzähl mal bitte, fangen wir mal ganz von vorn an. Was ist denn eigentlich Resilienz?
Boah, ist ja mittlerweile ein sehr oft benutzter Begriff oder den man vermehrt wahrnimmt, zumindest glaube ich. Vereinfacht gesagt, also für mich ist ja auch mal, wie sieht man Resilienz, aber unsere Widerstandsfähigkeit, sowohl körperlich als auch mental, die wir haben oder eben nicht haben. Und ich glaube, in den heutigen Zeiten halt fällt der Begriff halt öfters, weil wir halt merken, worum es denn auch wirklich geht, gerade in den heutigen Zeiten, die sich ja nochmal massiv verändert haben im Gegensatz zu den letzten Jahren.
Wahrscheinlich, weil man auch bewusster damit umgeht, denke ich, ne? Gehen wir ja gleich nochmal im Detail drauf ein. Wie kommt es, dass du dich überhaupt damit beschäftigst? Warum ist das dein Thema?
Ja, generell, das hatten wir ja auch schon damals so ein bisschen, war es ja immer so mein Thema, wo fängt eigentlich so eine Spaltung an, die eigentlich nicht sein darf in der Gesellschaft zum Thema Zugang zu Gesundheit und Bezahlbarkeit und auch das Thema Aufklärung und ne, also so ein bisschen, wie ist die Situation denn eigentlich für die Menschen? Und ich glaube, deshalb ist so einmal das Bewusstsein zwar viel mehr da, aber so ein bisschen auch, wie können Menschen auch in diesem Urwald ja auch von Gesundheit oder auch von dem, was man nicht alles heute tracken und machen kann, irgendwie auch einen Weg überhaupt finden, denn die Einschläge, die sind schon heftiger und und auch die Zahlen werden halt auch immer schlechter, also im körperliche Themen, Schmerzen bei Menschen, als auch das Thema der mentalen Gesundheit, was ja selbst im Spitzensport in Europa noch nicht mal wirklich richtig angekommen ist.
Denkst du wirklich, dass die Zahlen schlechter werden, also was mentale Gesundheit anbelangt? Oder ist es so, dass man es jetzt besser weiß, weil die Menschen mehr darüber reden?
Es ist immer ja dann so ein bisschen auch eine Mischung drin. Ich glaube, es wird aber schlimmer, weil es einfach diese Vielzahl von Einschlägen, die man ja verarbeiten muss, eine Widerstandsfähigkeit, also wir funktionieren ja auch, wir sind ja auch Zellen, wir sind Energie und die geben wir jeden Tag ab, die setzen wir ein und diese Widerstandsfähigkeit wird natürlich viel, viel mehr gefordert. Das ist so viel passiert, nicht zwingend immer nur negative Sachen, aber trotzdem damit umzugehen bedeutet, ich verbrauche auch Resilienz. Ein anderes Arbeiten am Arbeitsplatz, mehr Digitalisierung. Aber auch natürlich das ganze Privatleben verändert sich ja auch für die Menschen. Dann aber auch Sachen wie natürlich das Thema Klima, wie das Thema Kriege fast vor der Haustür, ein schneller Wandel. Es gibt so viele Themen, die da einprasseln, die da sind, wo man nicht eben sagen kann, oh, das ist jetzt egal, das schiebe ich jetzt erstmal weg. Und dann natürlich auch das Lernen von Einsatz, den Einsatz von seiner Resilienz und sich dann auch zu schützen. Und andererseits braucht man eben aber auch genau das, was passiert, um widerstandsfähig zu bleiben und zu werden. Man kann sich nicht dem immer allen entziehen. Und da ist, glaube ich, so das große Thema, wie findet jeder so für sich seinen Weg? Denn das, was entscheidend ist, er ist nämlich sehr individuell. Und das macht ja die Menschen aus. Es gibt jeden ja nur einmal.
Ja, klar.
Und das ist halt das, im Spitzensport lernst du das sehr schnell, weil du von oben bis unten positiv gesehen, begleitet und analysiert wirst. Du machst nicht einfach irgendwas, weil du denkst, dass es vielleicht gut ist, sondern du weißt es, dass es gut ist für dich, weil du gerade da vielleicht etwas hast, wo du dran arbeiten darfst oder ausbauen kannst, um dich zu optimieren. Ne? Und das ist dann halt sehr konkret. Und das ist natürlich für die Menschen so nicht unbedingt der Zugang.
Das verstehe ich total. Wenn wir jetzt mal grob unterscheiden in also mentale und körperliche Resilienz, kann man das so sagen?
Ja, einerseits kann man es, um es zu erklären, zu unterscheiden, aber wir wissen ja alle, wie sehr das eigentlich zusammenhängt. Ne?
Also, nee, total.
Aber klar, es geht um die Widerstandsfähigkeit des Körpers. Wir haben nur unseren eigenen Körper, ja, da haben wir unsere Themen und dann haben wir natürlich das Thema alles, was über den Kopf, über das Thema mentale Gesundheit, Stress und das sind dann die zwei Säulen, ja, kann man so sagen. Ja.
Wie war das damals, wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen zu deinen beruflichen und sportlichen Wurzeln, auch damals als Profi? Da kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich nun, also, ziemlich logisch, dass körperliche Resilienz natürlich ein sehr großes Thema war, weil klar, du musst fit sein, du musst liefern, du solltest dich möglichst wenig verletzen. Da hast du wahrscheinlich bist du rundum gut versorgt gewesen. Wie stand es um das Thema mentale Resilienz? War das auch schon damals so ein großes Thema?
Ja, das Verrückte ist ja, es ist ja ausgesprochen, die Beine machen das, was der Kopf will. Ne? Also man sagt ja immer, Talent haben alle, aber entscheidend ist der Kopf. Aber es hat ja nie eigentlich wirklich erklärt, was der Kopf eigentlich ist. Wer bin ich denn überhaupt? Wer ist denn mein Kopf? Was ist denn meine Resilienz? Wo habe ich denn meine aktuellen Stärken? Wo habe ich denn meine aktuellen vielleicht auch Themen, die ich verbessern darf? Wer sagt dir das denn eigentlich? Und du hast es gerade gut beschrieben, im körperlichen Bereich ist ein Riesenapparat, der aufgefahren wird, was auch gut ist, um zu gucken, was passiert auf der körperlichen Ebene. Aber verrückt ist, und das hat man schon lange eigentlich erkannt, aber finde ich noch nicht so die richtige Strategie dafür, denn es sind noch unter 10%, die im Spitzensport richtig mit mentaler Resilienz arbeiten.
Ernsthaft?
Ja, ja. Also in Europa.
Okay.
Ja, ja, weil, klar, was und wie machen wir es denn eigentlich und wie ist der Angang als solches? Und
speziell auf das Thema Resilienz bezogen oder allgemein auch eine psychologische Betreuung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so bevor, ist ja auch ein Riesendruck für Spitzensportler. Presse kloppt negativ, manchmal auch positiv auf einen. Aber da kommen ja so ganz, ganz viel Druck, Erwartung zusammen. Also zumindest, was man von außen so sehen kann. Ist das, das ist natürlich auch Thema Resilienz, aber ist das, wie ist das überhaupt? Wird man irgendwie psychologisch betreut als Spitzensportler oder als Spitzenfußballer?
Ja, es gibt schon Zugänge, gerade im Spitzensport. Man kennt das ja, dass dann oft eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher, der so eine Mannschaft mal im Hintergrund mit begleitet, sind auch fachlich top, wirklich auch oft sehr, sehr gute Psychologen oder ausgebildete Expertinnen und Experten. Nur die Quote von dem, wie es genutzt wird, die ist extrem gering, weil man es ja verstehen kann. Ja, natürlich, weil es ist ja, gut, in den USA ist es schon wie etwas, da ist es so normal, ich habe meinen Coach, ne, da ist es ja positiv. Ich habe meinen Coach für das Thema oder meinen Coach für das Thema. Ja. Da ist eine andere Kultur auch damit. Und in Deutschland, Europa, aber vor allem in Deutschland ist es ja eher so, bin ich dann krank, setze ich mich jetzt zu jemandem auf die Couch, weil ne, ist eine Schwäche, die ich da eingestehe oder zugebe. Und das ist genau das, wo wir generell in unserem deutschen Denken und deutschen Gesundheitssystem, wir kommen immer von der Krankheit. Wir kommen nie aus der Gesundheit und aus der Prävention. Und diese Akzeptanz ist auch, selbst im Spitzensport, ja, du hast diese Zugänge. Meistens werden sie aber immer dann gesucht, wenn es dir wirklich schon schlecht geht.
Okay.
Böse gesagt ist es dann eigentlich ja schon zu spät aus dem Leistungsgedanken her. Ich suche jetzt die Hilfe, weil ich nicht mehr weiterkomme. Super, dass es das gibt. Mhm. Wir sind privilegiert, die Sportlerinnen zumindest, die es hauptberuflich machen können oder die Menschen, die können sich das ja auch leisten. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass viele Menschen sich so einen klassischen Coach oder Coachie gar nicht leisten können. Das sind mal 5 Standardgespräche, die auch was kosten. Und dann weißt du immer nicht, was interpretiert der Gegenüber in dich hinein. Und, und dieser ganze Einstieg in das Thema ist auch immer schwerfällig. So, ich finde, da sind wir. Ja,
das Bewusstsein für die Notwendigkeit natürlich auch. Genau. Ne? Wobei ich jetzt wirklich überrascht bin. Ich hätte gedacht, dass das. Das ist genauso wie, weil das hast du ja gerade selbst auch gesagt, ne? Körperlich und mental lässt sich ja eigentlich gar nicht trennen, weil sich das gegenseitig bedingt. Und wie du dann, wenn du körperlich irgendwie, wenn du dein Physio irgendwie ein paar Mal die Woche hast, müsste ja auch irgendwas da sein, um einen Mental Check zu machen. Also hätte ich jetzt gedacht, dass es schon so auch nicht ein, du kannst, ist es da und du kannst es nutzen, wenn du willst, sondern dass es quasi genauso verpflichtend ist wie der Physio oder medizinische Check? Ist nicht?
Nee, das für den körperlichen Bereich ist es in Anführungsstrichen schon mehr verpflichtet.
Klar.
Und Standard.
Ja.
Ganz normal.
Ja.
Ja, klar, machen wir den Check-up, machen wir das. Verständlich gibt es da nicht. Es gibt Angebot, es ist auch gut, dass es das Angebot gibt. Es gibt es auch sicherlich auf einem hohen Niveau. Nur dann ist auch die Frage, natürlich ist das aber so zeitgemäß, wie man heute auch mit den Menschen kommunizieren sollte. Also ist ja gar nichts jetzt gegen die wirklich Expertinnen und Experten, die inhaltlich, fachlich top sind, aber ist das da, wo du die Menschen, die ja noch relativ jung sind im Spitzensport, bleiben wir mal beim Fußball, die sehr, noch sehr jung sind, holst du die damit ab mit dem System? Ich glaube nicht. Und deshalb, trotzdem ist es wichtig und es wird ja auch besser, dass man auch öfter damit redet, dass wir nicht immer erst über Krankheiten reden müssen, dass man sagt, eine mentale Gesundheit, eine mentale Resilienz ist immer in Bewegung. Und das Wichtigste ist ja eben, dass man eben nicht zu sehr irgendwann ausbrennt oder in so eine Situation kommt, wo man dann wirklich eigentlich nur noch über die ganz komplette fachliche Betreuung halt eben geht, weil man dann ins Krankheitssystem sozusagen einsteigen muss. Und präventiv gesehen solltest du das ja vorher machen. Man weiß ja auch eigentlich sehr, sehr wenig über sich selber und auch über Menschen. Und das ist so ein Part, der ist noch bei weitem nicht. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch ein bisschen gezwungenermaßen anhand der Umstände generell, die wir haben, viel, viel passieren in dem ganzen Bereich.
Das denke ich mir. Also ich bin total überrascht, ehrlich gesagt. Ich wäre fest davon ausgegangen, dass es zumindest im Spitzensport schon ein wirklich fest verankertes Element ist.
Nein.
Wow. Okay.
Auch für die Kinder und Jugendlichen, für die ändert sich das ja genauso. Auch da gibt es jetzt auch sicherlich bald die eine oder andere Doktorarbeit zu sehen in dem Bereich jetzt mal Fußball, Spitzensport, Leistungssport von Herrn Dr. Micic, möchte ich jetzt nicht vorgreifen, aber kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Da wird das ganze Thema auch nochmal durchleuchtet. Gerade bei komplette Doktorarbeit drüber, um auch mal zu schauen, wo steht denn da eigentlich der Fußball auch und was passiert da genau und was passiert da eigentlich eben nicht, auch gerade bei den etwas Jüngeren schon. Und
das denke ich mir doch, das muss doch auch eigentlich jetzt auch, wie du sagst, gar nicht in Krankheiten gedacht, sondern ich stelle mir das eigentlich als riesen offene Flanke für eine Positivveränderung. Keine Ahnung, vielleicht ist einer auf dem Platz, wenn die Kameras laufen, gar nicht so gut wie im Training, weil der irgendwie ein Nervenbündel ist oder so. Also solche Sachen. Da gibt es auch bestimmt ganz, ganz viele Beispiele, wo man sagt, da könnte man Leute noch viel mehr auch mental stärker machen, um am Ende dann auch eine bessere sportliche Leistung zu bringen.
Wenn der Kopf entscheidend ist, wie es alle ja sofort unterschreiben würden, dann ist das so, weil Talent haben alle. Die Frage ist ja in der Umsetzung und in der Resilienz. Körperlich, aber auch eben mental. Und natürlich hast du da deinen Optimierungsbedarf. Aber ich finde es fast schon wieder schade, dass wir das jetzt, also ich verstehe es, aber dass wir es fast über den Spitzensport jetzt wieder reden, dass man da schockiert ist, wenn ich mir denke, als Menschen, die Leistungssportler sind, die teilweise noch zwei Kinder großziehen müssen, ihre Karriere oder drei Kinder oder ein Kind oder fünf, arbeiten gehen, irgendwie die Rechnung bezahlen müssen, sollen aber auf der Arbeit immer von morgens bis abends funktionieren, dann wird das Rentenalter immer schön dann auch nochmal nach oben geschoben, bis wir irgendwann bei 80 sind dann, weil wir merken, dass wir das Ganze nicht bezahlt bekommen. Das ist ja auch die Frage so, wo soll das noch hinführen? Und
total richtig.
Wenn man heute einen Kassenpatienten fragt, sag mal, fühlst du dich eigentlich gut umsorgt und Co., der sagt, ich kriege einen Arzttermin Mitte 25.
Weißt du, ich habe gedacht, Marcel, wir kommen hier schön im Spitzensport, ist alles Spitze. Und das hat mir auch damals, wo du auch sagtest, ne, da hat man ja irgendwie alles. Deswegen bin ich wirklich fest davon ausgegangen, dass du da einen Haken drauf machen kannst. Umso überraschter bin ich, wie gesagt, dass es nicht so ist. Aber ganz genau, wenn wir jetzt nochmal den Schritt machen, weg vom Spitzensport hin zur breiten Gesellschaft. Und egal jetzt, ob das die Kassiererin ist, die Kellnerin, der Spitzenmanager, auch dort wird es ja zwingende Gründe geben, noch viel, viel, und wir haben es ja schon einige genannt, ein größeres Bewusstsein wahrscheinlich erstmal zu schaffen für das Thema Resilienz. Erzähl mal bitte, was ihr da eigentlich auch selbst, du bist ja auch Unternehmer, was ihr da genau macht.
Ja, es geht am Ende, die Lösung, da ist es fast egal, ob du der Leistungssportler einer Fußballmannschaft bist oder der Leistungssportler im Unternehmen oder der Leistungssportler oder Leistungssportlerin in deinem Privatleben, weil auch das ist Hochleistungssport, was Mütter verbringen. Und das birgt halt natürlich Herausforderungen mit sich, ist ja ganz menschlich. Und diese Herausforderungen sind nur, die werden halt immer mehr und immer größer. Und trotzdem braucht man nicht in Panik geraten, weil man eben seine Resilienz sowohl körperlich als auch mental trainieren kann. Und um es gar nicht so sehr in Detail zu gehen, was wir machen, die Lösung ist, dass man erstmal wissen muss, wo stehe ich denn?
Okay, also dass man erstmal so ein Status Quo.
Es geht nur individuell. Und, ja. Und die Lösungen, die viel propagiert werden oder die auf dem Markt sind, die kommen nicht von einem selber aus in der Messung. Ja? Mhm. Also, und das ja, da fängt es ja schon an.
Also man kann erstmal.
Es werden ganz viele.
Man kann messen, wie resilient man ist.
Ja, natürlich. Das wusste ich auch bis Ende 21.
Körperlich oder mental oder beides?
Beides.
Okay, wie funktioniert das?
Also im Körperlichen funktioniert so, dass du da hast, ne, angefangen von den wichtigsten Mechanismen, die du erstmal in der Prävention messen kannst, mhm. auch natürlich auf einem hohen Niveau und wissenschaftlich begleitet, aber wo stehe ich mit meinen Füßen, mit meiner Ganganalyse? Unsere Füße sind unser Fundament, die tragen uns durchs Leben. Bin ich einer, der im Berufsleben viel sitzt? Bin ich einer im Berufsleben, der extrem viele Kilometer zurücklegt? Gastronomie, Hotellerie etc., Logistik, Lager. Oder bin ich jemand, der viel am Schreibtisch eben sitzt? Das bedeutet für den Körper schon unglaubliche Herausforderungen, ne? Mit Zwangshaltungen. Der eine in der hohen Belastung anhand der weiten Wege, der andere anhand des Sitzens, ja? Mhm. Und der Wirbelsäule. Das heißt, Wirbelsäule ist das nächste große Thema nach der Ganganalyse. Und das andere sind natürlich dann unsere Cardio-Werte, die man so relativ gut und schnell abfragen kann. Und das ist dann, hast du schon mal ein Gefühl und eine Messung, wo stehe ich denn körperlich aktuell mit meiner Resilienz? Und dann...
Sorry, ganz kurz. Ja. Cardio-Werte heißt genau was? Ich
Zum Beispiel dann Herzvariabilität, kurz okay. EKG und mhm. so ein bisschen natürlich das Gewicht, aber viel mehr aus der Gesundheit gedacht, wie viel Wasser, wie viel Muskelmasse und Co., um einfach überhaupt mal ein Bild zu bekommen. Mhm. Und das Nächste, was man im Spitzensport Standard ist, ist eben eine Anamnese, also auch mal eine Abfrage von wichtigen Themen. Wie zum Beispiel eben, was ist deine Historie der letzten Jahre, aber auch der letzten Zeit? Hat es einen Unfall gehabt? Bist du umgeknickt? Ist was passiert? Weil all das trägt ja zu deinem individuellen Bild bei, mhm. was ja einen großen Impact hat, je nachdem, wenn was passiert ist. Und meistens hat jeder irgendwo seine Geschichten. Und wenn man das weiß, kann man mehr in die Lösung gehen und mehr in die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit. Was bedeutet das natürlich? Aufmerksamkeit, Kompetenz und Zeit. Mhm. Und das bekommen die Menschen nicht mehr. Das sehen wir halt und das geben wir denen, diese Bühne, Menschen so zu sehen wie Leistungssportler und Leistungssport, weil es jeder ist. Wir auf dem Fußballplatz sind privilegiert, wir haben all diese Möglichkeiten und es ist nicht das Thema Geld, woran es scheitert, sondern ein Thema Aufrichtigkeit, Kompetenz und Interesse am Menschen. Mhm. Denn die Lösungen stecken schon mit in uns drin, solange wir noch nicht krank sind. Und das transparent zu machen, konkret zu sagen, wo stehe ich denn mit meiner körperlichen Statik, ist der eine Weg. Und in der mentalen Resilienz ist es dann eben der andere Weg. Welche Faktoren gibt es denn eigentlich bei jedem individuell, die einen gerade auch treiben oder triggern? Und das mal zu messen, das ist hochspannend, ja.
Und wie misst man das?
Für die mentale Resilienz ist es, sind es so um die 190 Fragen, die haben einen wissenschaftlichen Background. Ja, das sind 30 bis 40 Minuten maximal entspannt vorm iPad oder Computer oder auch gerne kann man das streuen, kann man auch innerhalb von einer Woche ganz entspannt machen, jeden Tag mal 5 Minuten, 10 Minuten. Es geht dann auch nicht um Geschwindigkeit, gerade nicht bei dem Thema mentaler Resilienz, sondern ist eine Analyse, die hat einen wissenschaftlichen Background und die misst einfach mal so gerade die Themen, wo ich stehe und das bezieht das Privatleben ein, das bezieht das Berufsleben mit ein und gegebenenfalls auch die individuelle Rolle, die ich habe als Familienmanager oder Angestellter oder auch Geschäftsführer. Also welche Position habe ich? Und das muss erstmal abgefragt werden. Und dann gibt es erstmal ein Gesamtergebnis. Mhm. Und dann kann man eben anfangen und sozusagen seine ersten Themen im Bereich Bewusstsein schaffen. Was ist das? Wer bin ich? Wo habe ich meine Stärken? Wo habe ich aber auch meine Themen, an denen ich arbeiten darf? Das wird dann relativ schnell klar. Und dann bist du individuell unterwegs. Mhm. Und dann wirst du auch Erfolge spüren und merken, weil es eben nicht das Gießkannenprinzip ist, wo man sagen, macht mal das, das ist gut. Ne? Es gibt für einen ganz individuell, wie der damit umgeht. Jeder bewertet auch anders. Und Stress ist auch Bewertung. Also ja, mal ausgenommen von Schicksalsschlägen, bewerte ich Sachen. Und jeder bewertet anders. Und das lernst du eben bei unseren Systemen mit kennen, auch eben runtergebrochen, dass es auch verstanden wird. Ja, weil wir müssen den Menschen selber aufklären zu seinem eigenen, sag mal, Gesundheitsmanager. Ja, gerade in der Prävention, weil oft sitzen wir doch, kennen wir doch alle vor den Experten und alles, was die sagen, da nicken wir immer. Mhm. Aber ich muss doch selber mal mehr über mich erfahren dürfen, mehr über meinen körperlichen Zustand, meinen Stärken und vielleicht auch meinen Schwächen. Und das ist eben genau das, was wir tun. Und damit der Mensch selber auch seine Werkzeuge hat und auch aufgewertet ist und auch in so ein Gespräch auch mal reingehen kann, weil er selber auch was mit auf den Weg bekommt und nicht selber nur da sitzt und immer alles nur hinnehmen muss, was man gerade gerade gesagt bekommt.
Jetzt hast du es noch gar nicht verraten, wie es heißt. Du darfst an dieser Stelle gerne auch mal Werbung machen.
Ja, wir arbeiten, wir heißen Static, wir sind die Statics Group. Wir arbeiten eben mit und unterhalb der Gruppe mit drei Säulen. Das ist Statics Body, für die körperliche Resilienz, die äußere Statik. Dann Statics Mind, die den ganzen Part der mentalen Resilienz abgleitet, und die Step Change, die das ganze Thema Führungskräfte, aber auch eben Kommunikationskonzepte, wie implementiere ich denn das jetzt dann bezogen auf ein Unternehmen, dann komplett in mein Unternehmen. Und Statics, was die Marke ist, sagt so ein bisschen, da steckt Statik drin, und es geht immer um die innere und äußere Statik oder innere und äußere Resilienz oder Widerstandsfähigkeit.
Okay, das heißt, ihr macht das, du hast gerade für Unternehmen gesagt, das heißt, ihr seid im Moment eher B2B fokussiert?
Ja. Eher B2B fokussiert, in Hamburg schon ein Stück weit B2C, weil wir hier vor der Tür sind, dass man natürlich auch zu uns hinkommen kann. Aber also das noch geht, sehr,
ich könnte jetzt zu euch kommen und sagen,
hier in Hamburg kann man zu Statics kommen und kann man mal eben gucken, wo man eben steht mit seiner inneren und äußeren Statik. Ja, genau. Aber generell gehen wir in die Unternehmen rein, um einfach auch dort den Unternehmen auch das aufzuzeigen, haben super tolle, nicht nur Gespräche, sondern auch Strategien, die wir ausarbeiten mit HR-Verantwortlichen, Personalverantwortlichen. Denn so ein System zu implementieren, ist natürlich ja auch jetzt mal nicht mal eben so gemacht, aber es ist zwingend notwendig.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com.
Ende der Werbung.
Lass da ruhig mal reingucken. Wie funktioniert das genau? Also ihr geht in Unternehmen rein, und das Unternehmen sind ja wahrscheinlich größere Unternehmen.
Von bis.
Aber die bieten das quasi, das Unternehmen bietet das seinen Mitarbeitenden an und sagt, wir sehen Resilienz als wichtiges Thema, und ihr könnt euch jetzt körperlich, mental einmal im ersten Schritt durchchecken lassen, richtig?
Ja, es ist also relativ einfach. Wir gehen ins Unternehmen rein, stellen uns mal kurz vor als Gruppe, fragen aber dann vor allem auch den Bedarf ab. Was macht dein Unternehmen schon? Was hat dort schon zum Erfolg geführt? Wo stehen sie gerade? Was sind deren Schwerpunkte aktuell? Und dann geht man in eine Bedarfsanalyse, und danach schauen wir halt eben, dass wir halt, wenn wir unterstützen können im Bereich der körperlichen und mentalen Resilienz, vor allen Dingen auch dieses Zusammenspiel und das Ganzheitliche. Und das Thema auch Employer Branding wird ja auch immer wichtiger. Und ich glaube, sich um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kümmern und kümmern zu müssen, nicht nur, weil man sagt, oh, wir haben auch viele Kranke, sondern was ist mit denen, die noch kommen? Wie leistungsfähig sind die eigentlich? Wie können wir sie leistungsfähig halten? Umgekehrt aber auch, ne, dass es nicht nur anhört, ja, es macht das Unternehmen etwas nur, damit die Mitarbeiter gut ihre Leistung bei der Arbeit bringen können. Nein, auch die Lebensqualität im Privaten sehr extrem. Wie verbringe ich meine Freizeit eben? Ne, wenn ich sehr gestresst bin und ausgelockt bin, dann kriege ich das Problem dann irgendwann. Und da kümmern wir uns halt eben drum und gehen dann in die Bedarfsanalyse und in die Umsetzung im Unternehmen mit unseren Experten. Also das heißt, wir haben dann bei Statics Group, ist unser Geschäftsführer, ist ein ehemaliger Physiotherapeut. Wir haben die ganzen Techniken, die wir mitbringen, um Analysen vor Ort machen zu können. Wir haben dann bei Statics Mind mit der Kirsten Willem ein absoluter Experte im Bereich der Resilienz. Also neben den Produkten, die wir anbieten auch, und neben den Analysen, aber auch die Begleitung Unternehmen, und auch zu gucken, wo steht denn das Unternehmen auch in seiner Resilienz. Mhm. Und das können wir messen, alles datenschutzkonform. Wir sind in Deutschland auch hier, und eben zu gucken, wo stehe ich denn. Es ist ja auch für ein Unternehmen, ist ja genau wie beim Fußballverein. Ein Fußballverein ist ja am Ende auch ein Unternehmen. Mhm. Beides haben Leistungssportler, nämlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zu schauen, wo stehe ich denn, um dann auch wirklich eine inhaltliche Strategie raus abzuleiten, was wird denn auch benötigt und wo sollte der Schwerpunkt auch liegen in dem Gesundheitsmanagement für mein Unternehmen. Auch da ist jedes Unternehmen sehr individuell, weil verschiedene Branchen, verschiedene Führungsstile, ja, etc.
Ja, klar, oder auch hast du produzierende Gewerke, genau. Strategie heißt, erstmal, wie lange dauert so ein Prozess, bis du sagen kannst, du hast irgendwie so einen Status einmal festgelegt, ja, rausgefunden?
Es gibt verschiedene Größenordnungen, ist relativ schnell, also bei Mind können wir relativ schnell ab einer Gruppengröße von 20 Personen, damit es auch anonymisiert bleibt, können wir ab 20 schon feststellen, wo dort die Schwerpunkte sind. Man kann in Abteilungen das machen, man kann es auf das Gesamtunternehmen legen, aber ab 20 kann man es machen. Wir haben sehr gute Starterpakete sozusagen, um relativ schnell auch in Berührung zu kommen, eben mit unserer Arbeit, also sowohl im Body-Bereich als auch im Mind-Bereich, kommen wir halt schnell ins Doing, dass man sagt, wir können schnell auch einen Piloten starten, wo man dann eben schon die ersten Erfahrungswerte sammelt. Und wie gesagt, ab so einer Größenordnung mit 20, 25 Leuten kann man schon sehr, sehr viel daraus ablesen und schon die ersten Schwerpunkte sehen und zu schauen, ne, im körperlichen Bereich, ist es arbeitsplatzbedingt, ist es generell die Situation im mentalen Bereich, was sind die Themen, die das Unternehmen gerade bewegt, wo schlägt so das Pendel da gerade so ein bisschen aus, und das ist natürlich sehr, sehr individuell per Unternehmen, aber das können wir messen und somit auch dem Unternehmen aufzeigen, nicht um zu sagen, ihr seid gut oder ihr seid schlecht, sondern einfach zu sagen, das ist das, was gerade da ist und mit dem kann man dann arbeiten. Mhm. Und umgekehrt sind wir theoretisch B2C, weil jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die dann mit uns arbeitet, rutscht praktisch natürlich in den B2C-Bereich aufgrund von Datenschutz und arbeitet dann natürlich mit uns und ist da auch geschützt.
Und diese, ich nenne es jetzt einfach mal Handlungsempfehlungen, die da rauskommen, keine Ahnung, vielleicht stellt man fest, körperlich irgendwie alle sitzen schlecht oder was wären so, was sind so typische Sachen, die da rauskommen erstmal auf Unternehmensebene?
Aufs Unternehmensebene ist ja klar, ich meine klar, Blue-Color-Firmen, die eine hohe körperliche Belastung haben aufgrund von, na, wie gesagt, Logistik oder viel im Gastrobereich, die weisen natürlich klar einen deutlichen größeren körperlichen Verschleiß hin, ist ja klar. Und da gucken wir halt eben, wie groß ist dieser Verschleiß und wie kann man eben helfen, dass wir diesen guten Zustand länger erhalten können. Mhm. Es geht auch im körperlichen Bereich darum, habe ich das richtige Equipment dazu oder was müsste ich denn individuell trainieren oder auftrainieren, um meine Resilienz, meine körperliche zu verbessern. Und das aber sehen das wir halt
individuell
in den
wieder, oder?
Nur individuell. Ja. Wir werden nichts machen, was nicht individuell ist pro Einzelnen, weil dann ist es Gießkanne und dann ist es.
Nee, das ist klar, aber wenn du jetzt feststellst, du sagst gerade Blue Color und du hast, keine Ahnung, wenn jetzt rauskommt, irgendwie 80% haben Rückenschmerzen, weil vielleicht die Schuhe falsch sind. Oder kann sowas rauskommen, oder?
Equipment ist ein Thema, aber man stellt vieles in der Analyse fest. Wie gesagt, bei einer Ganganalyse kannst du schon sehen, was sind dort die Themen. Dann kannst du natürlich bei einem Wirbelsäulen-Screening sehen und dann gibt es individuell Trainingspläne für die Mitarbeiter, was wirklich einzahlt auf deren aktuellen Status. Wichtig, auch einfach umsetzbar. Auch keine Stunden im Fitnessstudio vorbringen. Es reicht völlig aus, zweimal die Woche 10 Minuten zu investieren. Wenn es individuell ist, es hilft extrem, weil du halt eben immer im Gegensatz gegen deine Zwangshaltung gehst oder in die Reize setzt, die du wirklich brauchst, die dir gut tun. Allein das Bewusstsein stärken hilft schon extrem, aber dafür muss ich halt verstehen. Deshalb haben wir auch immer, sagen wir, MVT, also messen, verstehen, trainieren oder messen, verstehen, umsetzen. Denn ich kann nicht verstehen, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe.
Klar.
Ja. Und es wurde oft, und das fand ich immer ein bisschen schade, auch auf der Empathie, auf der menschlichen Ebene, es wurde immer früher einfach gesagt, ja, ihr seid ja auch Leistungssportler, aber das brauchen wir in unserem Unternehmen nicht. Und alleine schon Differenzierung, da habe ich gesagt, warum brauchen wir das nicht? Wir brauchen es doch erst recht. Ich meine, wir haben 6 Physiotherapeuten angestellt, wir haben jedes Mal Mittagsschlaf und wir kriegen Essen vorgesetzt. Jetzt weiß ich nicht, wo der Unterschied ist zwischen mir und zwischen jemandem, der im Blue-Color-Bereich jeden Tag 16 Kilometer läuft. Der macht doch viel mehr. Das läuft ja kein Fußballer, 16 Kilometer. Das läuft ja jeden Tag. Und ob du das 90 Minuten läufst über den ganzen Tag und das multipliziert für das ganze Arbeitsleben und dann das ohne das richtige Equipment und ohne richtige, ich sag mal in dem Fall, körperliche Begleitung, ist schon gefährlich. Und das merken wir halt eben an den ganzen schlechten Zahlen, die dann auch da dabei rauskommen. Und da helfen wir halt individuell, weil das auch jeder verdient hat, so behandelt zu werden, wenn er auch diesen Aufwand hat. Und es ist eben halt kein reines Geldthema, sondern es ist wirklich auch ein Aufklärungsthema und ein Kompetenzthema.
Wie ist das denn, muss man irgendwie Leute überzeugen, das zu machen? Also rein so vorurteilshaft gedacht, würde ich davon ausgehen, dass es auch je nach Industrie und nach Level und ob jetzt jemand am Band steht oder in einem ganz anderen Bereich arbeitet, da auch große Unterschiede gibt, wie die Bereitschaft eigentlich da ist von den Leuten. Wenn jetzt jemand im Unternehmen sich überlegt, hey, Resilienz, super wichtiges Thema, Marcel, ich habe hier was Tolles für dich, mach mal eine Analyse. Wie kriegen das die Unternehmen hin, dass das überhaupt, also dass es einen positiven Anklang auch findet?
Ja, da unterstützen wir natürlich auch mit unserem dritten Strang. Ne? Das Thema Kommunikation ist ja sehr, sehr wichtig, dass es eben um den Menschen geht, dass der da nicht ausgespäht wird oder sonstiges, sondern dass er wirklich für sich an seiner Resilienz arbeiten kann. um eben auch einfach eine höhere Lebensqualität auch zu haben. Ne? Es geht ja nicht immer nur um die Arbeit. Genauso möchtest du ja auch an einem guten Abend noch verbringen können oder Wochenende mit der Familie und mit Freunden. Und das ist halt wichtig bei den Einschlägen, bei der Belastung. Es ist eine Belastung, die ist extrem und die wird extremer und da zu helfen. Und wir haben, wenn wir ins Unternehmen reingehen, unsere Aktionstage dort machen, eigentlich eine Mitmachquote oder eine Auslastung von weit über 90%.
Ja, super.
Weil die Menschen sehr, sehr schnell wissen und merken, dass es ja um sie geht. Das Unternehmen stellt es ja nur zur Verfügung. Ja? Das Unternehmen oder die Unternehmen wissen auch mittlerweile, wie wichtig das ist, im Bereich Employer Branding auch nachhaltig was zu machen. Es bringt auch nichts, jedes Jahr immer irgendwelche anderen Gesundheitstage zu machen, denn da habe ich keine Messbarkeit, da habe ich auch also eine Messbarkeit nicht um die einzelnen Daten, sondern eine Messbarkeit, bringen die Maßnahmen was, die ich was mache, gewöhnen sich auch, ist ja bei mir als Profisportler genauso gewesen. Wenn ich jetzt jedes Mal neue Physiotherapeuten gehabt hätte und neue Ansprechpartner, dann wäre ich auch irgendwann unsicher geworden. Ich habe gesagt, jetzt muss ich jedem wieder meine Geschichte irgendwie zeigen oder erklären. Und die Leute sind sehr, sehr offen. Also Anamnesegespräche bei uns. Das Feedback kommt dann und dann so Sätze, die mich irgendwo auch ein bisschen emotional verletzen, weil ich mir denke so, okay, das ist dann Feedback, wie es hat sich noch nie jemand mal eine Viertelstunde für mich Zeit genommen.
Oh, ja.
Und dann denke ich, ja klar, wie war denn das, als ich noch kein Fußballprofi war, wie war es denn für meine Eltern? Ja, genauso, es hat sich keiner für dich Zeit genommen, wenn du verletzt warst oder krankheitsbedingt aus, du hast Pech gehabt. Und wenn du einen Termin gucken brauchtest, dann musst du gucken, wie du klarkommst. Und das sind ja keine Zustände. Ja, wir sind doch eigentlich sollten doch ein innovatives, fortschrittliches Land sein. Und Prävention muss konkretisierter werden. Es geht nicht bei Prävention darum, dass ich jetzt auch noch anfange, meinen Schlaf zu messen. Um dann festzustellen, dass ich von 7 Tage die Woche mal 4 schlecht schlafe.
Ja, super. Und
das
dann?
Bringt keinem was. Also ein Schwachsinn. Diese Überflutung an Daten und Informationen im Gesundheitsbereich macht die Menschen eher kränker als gesünder. Es geht darum zu sagen, wo stehe ich? Wo bin ich und wie kann ich individuell, weil es halt nur individuell ist. Also es ist halt das, es gibt einen Haupt- und Grundsatz, jeder ist individuell in seiner körperlichen und seiner mentalen Resilienz. Mhm. Und da muss ich die Leute abholen und da spüren sie dann auch, dass es was bringt. Und das geht heutzutage anhand auch natürlich durch Digitalisierung, die dich begleitet, ja, die dir einfach das dann auch aufzeigt, die es auch so ein bisschen mal auf eine andere Ebene auch eben bringt. Und das ist dann ein unglaublicher Spaß, den ich haben darf neben meinem in meinem neuen Leben, also nach dem, sag mal, Profi sein als Profisportler, diese Zugänge, dieses Netzwerk, diese Erfahrungen einfach und Menschen, ähnlich wie ich es ja für meine Eltern selber getan habe, unabhängig, dass ich das Unternehmen damals hatte. Ich habe ja alle meine Zugänge meinen Eltern gegeben und sie haben heute eine höhere Lebensqualität als damals, wo sie unter Volllast standen, weil einfach die Dinge natürlich bei jedem Menschen funktionieren oder größtenteils. Wir reden nochmal von Prävention. Wenn ich krank bin, brauche ich einen weiteren anderen Ansatz. Da haben wir dann aber auch Partner, wo wir dann helfen können. Mhm. Aber dann bin ich schon krank. Aber es geht ja darum, das Konkretisieren von Prävention. Und das gehst du, das kannst du messen. Du kannst schnell messen, wo du in deinem Cardio-Bereich stehst oder wo in deiner Fußfehlstellung, was da so in der Analyse rauskommt, inwiefern man jetzt eben welche Maßnahmen, Handlungsempfehlungen machen könnte. Und oft ist es Unterstützung durch Equipment oder eben durch vor allen Dingen dann individuelle, aber leicht zu verstehende und gut umzusetzbare kleine Trainingspläne, wo die Leute auch bereit sind, es dann auch machen, weil sie merken, es tut ihnen gut. Aber es hat ihnen noch nie einer gesagt.
Mm.
Das ist eigentlich so der Hauptthema.
Kann das auch sein, theoretisch, dass man mal irgendwo voll reingrätscht, weil man in der Analyse feststellt, boah, hier im Unternehmen gibt es irgendwie einen so einen Punkt, der bei vielen einfach einen negativen Impact hat?
Ja, das merkt man natürlich, wenn man Schwerpunkte feststellen kann, sowohl im körperlichen Bereich und Co., aber das, was wir haben, ist dieses Trust-Level, was wir uns auch erarbeitet haben, ist, wir wollen gar nicht zurückführen, aber wenn es natürlich, jedes Unternehmen ist ja auch in einem anderen Stadium, die einen sind mitten verständlicherweise in einer Transformation, natürlich sind da auch schwerere Themen, die dann aufkommen, aber wie schön ist es doch dann, wenn man da ansetzen kann und helfen kann. Und ja, es gibt Unternehmen, die in der Transformation sind, die auch Leute, wo es Veränderungen gibt und sie trotzdem Geld investieren, selbst wenn sie wissen, dass uns Leute verlassen werden oder verlassen müssen, weil eben da draußen so viel los ist, dass wir anpassen und verändern müssen, investieren sie trotzdem da rein, um dort begleitet zu werden, um auch eben dort natürlich den Menschen diese Anlaufstelle zu geben, ob das in Workshops ist zu dem Thema und sagen wir, mentale Gesundheit, wenn es im Spitzensport schon noch nicht so richtig angekommen ist, dann wird es höchste Zeit, dass es in der Gesellschaft ankommt und das ist aber auch dann schon ankommt, dass man halt eben noch die Chance hat, auch zu sehen, wo stehe ich denn da und welche Chance habe ich denn jeden Tag oder phasenweise in der Woche dafür etwas zu tun, dass es mir weiterhin gut geht.
Macht ihr irgendwie ein Vorher-Nachher? Also ihr geht dann rein ins Unternehmen, macht dann eure Analysen und Messungen und Gespräche und so und dann, weiß nicht, wie ihr es nennt, ein Action-Plan, damit Absolut. Die Leute umsetzen. So. Und dann gibt es irgendwie so einen Zeitraum X, wo du sagst, ein halbes Jahr oder wo man nochmal misst und wirklich auch sehen kann, was sich verändert hat. Ist ja auch für euch wahrscheinlich spannend.
Ja, absolut. Das ist ja das, also das MVT-System zählt natürlich auch für uns im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Messen, verstehen, umsetzen.
Ich wollte gerade fragen, ja.
Und natürlich aber auch, und das ist am Ende das Wichtigste für den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, eben auch zu sagen, konntest du dann, wir können ja wieder messen, dann sehen wir natürlich, konntest du das gute Niveau im Körperlichen halten, hat es vielleicht doch einen Unfall, einen Arbeitsunfall oder privat hat es was passiert, um dann aber schnell wieder in Lösungen zu kommen. Und natürlich auch eine Vergleichbarkeit zu haben und auch natürlich zu reflektieren, was hat dir gut getan, was hat schon gepasst, was hat aber vielleicht noch nicht so geklappt und wo können wir denn helfen? Und das ist unglaublich wichtig. Deshalb machen wir Jahrespläne, ist natürlich unterschiedlich nochmal im körperlichen Bereich. Da bist du meistens im Bereich so 6 und 12 Monate, wo du immer wiederkehrend nochmal wieder dann schaust, ne? Weil wir wissen ja, was so passiert. Ich kenne das aus dem Leistungssport und da passiert halt viel mit dem Körper in so einem Jahr. Deshalb das mal zu überprüfen und zu gucken, bin ich da noch in der Range? Gibt es da ein Augenmerk, wo ich drauf legen muss? Das machen wir dann. Und bei dem Mind-Bereich ist es auch so. Und da machen wir in verschiedenen Schritten dann eben, je nach Schwerpunkten, dann gehen wir dann nochmal rein, ob das dann auch 6 Monate ist oder quartalsweise, dass man Feedbackgespräche dann nochmal hat mit den Unternehmen oder auch eben das Jahr zu planen, was können Schwerpunkte sein und anhand wirklich von konkreten Analysen und nicht irgendwie Schwerpunkte, weil man denkt, dass es vielleicht gut ist, sondern wirklich sehr individuell auch auf so ein Unternehmen schaut und es begleitet. Und wichtig ist immer, es ist eine klare, saubere Trennung, es ist der Datenschutz, trotzdem muss das Unternehmen auch wissen, wo kann ich mehr tun oder wo sollte ich mehr tun? Und im Blue-Color-Bereich ist das noch relativ einfach, weil hohe körperliche Aufwand, hohe körperliche Arbeit, Voraussetzungen zu schaffen, dass ich auch diese lange und gut leisten kann und den Menschen was mitzugeben, damit sie da nicht nur ihren Job gut machen können, sondern eben auch noch eine Qualität in der Freizeit haben, weil Blue-Color-Firmen jetzt Leute noch groß ins Fitnessstudio zu schicken oder Sport machen zu lassen, also bei allem Respekt, also es gibt Menschen, die sind 14, 16 Kilometer am Tag auf den Beinen. Ich glaube nicht, dass die dann noch aufs Laufband gehen sollten oder irgendwas machen, sondern eher dann kleinere Sachen, die individuell gut tun, zu regenerieren oder zu stabilisieren anhand von völlig normalen Schwächen, die wir übrigens alle haben. Die habe ich selbst als Leistungssportler gehabt, weil meine Rumpfkraft anders ist als meine Beinkraft. Und das wird halt alles gemessen. Und es geht vor allen Dingen dann darum, mit diesen Informationen, die auch richtig einzuordnen und daraus auch verständliche und gute Handlungsempfehlungen zu kreieren, die auch umsetzbar sind im Alltag, im Leben, in der Routine und nicht die Menschen zu überhäufen, was ja heutzutage passiert, mit ganz, ganz vielen Informationen, ohne zu wissen, was mache ich denn jetzt genau? Und das ist genau das, wo wir es anders aufzäumen und somit dann auch anhand der Digitalisierung, aber auch die Menschen oder das Unternehmen auch begleiten können. Und deshalb ist da auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit.
Marcel, was ist dein Rat für die, du hast es mal so schön formuliert, die Leistungssportler unserer Gesellschaft, die nicht den Zugang haben und es werden ja sehr, sehr viele sein, sich jetzt zum Beispiel durch euch begleiten zu lassen. Also wirklich jetzt jemand, der auch nicht in Hamburg wohnt und auch nicht die Mittel hat und einfach aber merkt so, boah, Resilienz könnte irgendwie auch für mich so ein Thema sein. Wie kann man auch im Kleinen schon was für sich tun?
Ja, eben das Bewusstsein zu stärken, auch das Thema die Kommunikation zu suchen, denn ich glaube, früher war es so.
Kommunikation mit wem?
Freunde, Familie, denn wir sind so ein bisschen in eine Richtung gegangen, wo man alles nur runterschluckt und nach außen hin den Schein zu wahren, ist immer alles super, aber es ist nicht immer alles super, ist bei keinem übrigens. Und das Thema Kommunikation, das Aufgestaute mal zu teilen und sich für sich selber stark zu interessieren. Auch mal bereit zu sein, auch leichtere, kleinere Veränderungen mal in Kauf zu nehmen im Ernährungsverhalten oder in Abläufen, sich Routinen aufzubauen, sich einen Spaß an der Gesundheit auch irgendwo zu machen, ohne ins Extrem zu rutschen, weil auch das Extrem ist schlecht. Leistungssport ist sowieso schon mal nicht gesund, kein Leistungssport dieser Welt. Und von daher so ein bisschen das Interesse an sich selber auch wieder zu finden. Und das geht verloren, weil wir müssen ja nur noch funktionieren. Aber um zu funktionieren, brauchst du eben eine körperliche und mentale Resilienz und die sich selber da auch besser kennenzulernen und auch bereit zu sein, so kleinere Veränderungen zu machen, ein bisschen mehr auf sich zu achten und und trotzdem aber positiv dabei bleiben, weil am Ende ist es auch Bewertungssache. Ja, gerade im mentalen Bereich, ich kann sagen, das Glas ist halb leer oder es ist halb voll und da fängt es schon an. Und das sind mit, geht mit vielen kleinen Tipps und Tricks, aber auch da ist wieder jeder reagiert wieder anders. Und bei unseren Messverfahren sehen wir dann halt und wissen auch, was wir wem jetzt auch anbieten können, weil wir auch wissen, da kommt es dann auch an. Mhm. Und das ist eben so die Individualität, die man hat, aber im Kleinen wirklich neugierig sich selber gegenüber wieder sein und ausprobieren und mal aus Gewohnheiten, die, wo man eigentlich ja schon weiß, die sind nicht gut, die dann auch mal ein Stück weit aufzubrechen. Das heißt nicht, dass man das aufgeben muss, dass man am Wochenende...
Zum Beispiel, was jetzt irgendwie...
Naja, es gibt ja so das Thema Essverhalten. Mhm. Es gibt dann so die Routinen, die man halt hat, die man gar nicht mehr merkt oder die man gar nicht mehr merken will. Ja, also sei es dann ne, auch mal den Alkohol zu reduzieren oder die Ernährung mal ein Stück weit ausgewogener zu regeln. Nochmal, es geht nicht um die Pizza und um das Glas Wein oder Bier am Wochenende. Es geht darum, sich selber auch ein Stück weit im Positiven jetzt
sich nicht nur davon zu ernähren.
Ja, ja, oder vor allem sich selber, anders gesagt, sich selber auch wirklich mal begreifen als Leistungssportlerin und Leistungssportler. Mhm. Denn eins kann ich sagen, das, was ich gesehen habe, was meine Eltern geleistet haben, was Mütter leisten, was egal wo leisten, das ist Hochleistungssport. Und das, wenn ich das selber so nie sehe, gehe ich auch nicht so mit mir um in der Woche, wie ich müsste. Denn wenn ich das... Also ein Leistungssportler, eine Leistungssportlerin weiß, ich muss in der Woche auch ein bisschen für meine Arbeit leben. Weil ich dann noch eine gute Qualität habe, weil ich dann glücklich bin, weil ich im Zweifel meine Ziele erreicht habe. Mhm. Umgekehrt aufgebrochen aufs normale Leben, wenn ich mich als Leistungssportler sehe, vor allen Dingen auch an seine Familie, an die Kinder, an die Freunde zu denken, dass man nur dann, wenn man auch in einer gewissen Lebensqualität dann noch ist, auch eben die schönen Momente überhaupt noch wahrnimmt und überhaupt noch wahrnehmen kann und nicht, wenn man sich nur selber überholt, dann noch da zurechtzufinden und in diesem Wirrwarr von Work-Life-Balance da irgendwo hin und her zu springen. Und das ist heute schwieriger geworden als damals, weil früher alles strukturierter war vor Corona.
Klar.
Und man vielleicht gar nicht so den Luxus hatte, mal drüber nachzudenken. Und jetzt ist viel Input, viele Einschläge. Und deshalb da so ein bisschen sich zu fokussieren, sich als Leistungssportler zu sehen, cool bleiben, entspannt bleiben, weil auch das ist eine Bewertungssache. Und trotzdem sich nicht zu vergessen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wichtig. Man will auch immer viel für andere da sein, aber man muss auch ein bisschen für sich selber da sein.
Ja, das stimmt.
Und das ist auch individuell. Dem einen gefällt das gut, dem anderen das, aber man es wieder zu tun.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Marcel, ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Bis hoffentlich bald wieder.
Bis ganz bald.
Das war die 53. Disrupting Minds Episode mit Marcel Janssen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.